Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Mentale Souveränität erlangen. Anleitung zum Selbstdenken von Hans A. Wüttrich.
Manche Menschen würden eher sterben als nachdenken. Und sie tun es auch. Diese zugespitzte Botschaft des Philosophen Bertrand Russell trifft den Kern. Täglich denken wir weniger klar, als wir könnten. Und nicht selten sind wir uns unserer Denkzwänge, selbst auferlegter oder äußerer, kaum bewusst. Eine toxische Mischung aus ständiger Dringlichkeit und permanenter Verfügbarkeit führt dazu, dass wir uns oft gar nicht erst die Zeit nehmen, Dinge gründlich zu durchdenken. Paradoxerweise ist diese Denkfaulheit gerade bei Menschen anzutreffen, die ein hohes Maß an Verantwortung tragen. Nachdenken, so der Historiker Kaspar Hirschi, ist ein Privileg der Machtfernen.
Verfolgt man aktuelle Entwicklungen, drängt sich der Eindruck auf, dass viele Menschen vor der Komplexität und Krisenhaftigkeit der Gegenwart kognitiv kapituliert haben, sich schlicht überfordert fühlen. Ein Beispiel für diese Entwicklungen ist die naive Hoffnung auf Heilsbringer, die einfache Lösungen für komplexe Probleme versprechen. Je größer die subjektiv empfundene Unsicherheit, desto ausgeprägter scheint der Wunsch nach personifizierten Problemlösungen zu sein, also nach Personen, die mit simplen Botschaften ein Gefühl von Stabilität und Orientierung vermitteln. Bestes aktuelles Beispiel: Donald Trump.
Ein weiterer vermeintlicher Rettungsanker ist die künstliche Intelligenz. In einer Welt voller permanent verfügbarer Antworten wächst die Versuchung, das eigenständige Denken an die Technik zu delegieren. Denn deren unbestreitbare Fähigkeit, Daten blitzschnell zu analysieren und Muster darin zu erkennen, kann leicht zur Annahme verleiten, KI könne uns tatsächlich das Denken abnehmen. Aber was KI tut, ist nicht wirklich Denken. Denken schafft Übersicht und Einsicht. Und Einsicht ist die Grundlage für verantwortungsvolles Handeln und Rücksichtnahme. Denken erschüttert Gewissheiten. Denken erweitert unseren Möglichkeitssinn. All das kann KI nicht. Was die Algorithmen tun, wenn wir nicht aufpassen und sie korrigieren, ist vielmehr, die Vergangenheit fortzuschreiben.
Ob vermeintliche menschliche Heilsbringer oder KI, meine Befürchtung ist, dass uns all dies eine fremdbestimmte Gedankenwelt liefert, durch die unsere eigene Urteilsfähigkeit erodieren kann. Genau die brauchen wir aber dringend, um Krisen bewältigen und Lösungen für Ausnahmesituationen finden zu können, um Meinungskorridore auszuweiten, um Routine zu durchbrechen und Fantasie zu entwickeln, um in der ethischen Verwirrung, die uns umgibt, einen eigenen Wertekompass entwickeln zu können. Und ja, auch um KI realistisch in ihren Möglichkeiten und Grenzen einzuschätzen und sinnvoll zu nutzen.
Selbstständiges, kritisches, differenziertes und barrierefreies Denken ist, so sehe ich es, die Schlüsselfähigkeit, die wir für die Gestaltung unserer Zukunft brauchen. Selbstdenkende Menschen sind die Pioniere der Zukunft, denn Fortschritt und Veränderung entstehen oft durch Abweichungen vom Mainstream. Wer selbst denkt, wer weiterdenkt, der oder die beugt sich nicht jeder Wendung des Zeitgeistes. Er oder sie nutzt den eigenen Verstand, schärft seine Argumente im Austausch mit anderen und schafft Neues. Und auch wenn dieses Neue nur einen halben Schritt über den Konsens hinausgeht, ist genau dieser halbe Schritt entscheidend.
Ich meine daher, wir alle müssen zu Denkakrobatinnen und Denkakrobaten werden. Zu Menschen also, die den Mut haben, spielerisch und ohne Geländer zu denken und die mit ihren intellektuellen Reflexionen und Gedankenspielen den Weg für ungeschriebene Geschichten ebnen. Denn die Qualität unseres Denkens bestimmt die Qualität unseres Lebens.
Die gute Nachricht ist, dass wir alle, ob wir über einen gewöhnlichen oder überdurchschnittlichen Verstand verfügen, selbst denken können. Was ich damit meine? Wir können uns gedanklich von festgefahrenen Meinungen lösen. Und wir können uns Kraft unseres Denkens von vermeintlichen Autoritäten emanzipieren. Aber das gelingt nicht einfach so. Denken muss trainiert werden wie ein Muskel, formuliert die Philosophin Christine Abt. Das bedeutet, wir müssen uns gezielt darin üben, in einer von Oberflächlichkeit und Schnelllebigkeit geprägten Welt, in der uns ständig vermeintliche Lösungen präsentiert werden, die nicht selten das Problem sind, genauer hinzuschauen. Wir müssen lernen, die Systeme um uns herum immer wieder kritisch zu hinterfragen und nicht zuletzt auch uns selbst. Doch was heißt das konkret? Wie kann man es gezielt trainieren, das Selbstdenken?
Ich bin überzeugt, dass es dabei zunächst einmal um eines gehen sollte, nämlich sich bewusst zu werden, wie man selbst eigentlich denkt, was einen dabei prägt und beeinflusst. Erst diese Bewusstwerdung verschafft uns die Möglichkeit, über eingetretene Denkpfade und Denkbarrieren hinauszudenken, uns quasi frei davon zu denken und mit diversen Sichtweisen und Hypothesen spielen zu lernen. Im Folgenden 4 Tipps, ich nenne sie hier Denkaufgaben, die uns aus meiner Sicht helfen, souveräner in unserem Denken zu werden.
Denkaufgabe 1. Das eigene Normalitätskonstrukt hinterfragen. Was wir für selbstverständlich halten, ist für uns normal. Es wird zu einem persönlichen Standard, zur Eigennorm, die maßgeblich unsere Weltsicht konturiert. Es bildet die Referenz, an der sich Denken und Handeln im Alltag orientieren, prägt unsere Überzeugungen, Ansichten und Beurteilungen. Das Normale ist für uns eine unverzichtbare Navigationshilfe und ein Ordnungshelfer. Es kann jedoch auch zur intellektuellen Trägheit führen. Weil es eben normal ist, fällt es schwer, das Normale überhaupt zu erkennen, geschweige denn es zu hinterfragen. Die Auseinandersetzung mit den Fragen, was ist für mich normal und wie sinnvoll sind normierende Regeln, ist deshalb essentiell.
Im täglichen Sprachgebrauch bezieht sich normal, abhängig vom jeweiligen Kontext, auf das Durchschnittliche, das Erwartete, das Konforme oder das der Kultur entsprechende. Alles unscharfe Begriffe. Es stellt sich zwangsläufig die Frage nach verlässlichen Kriterien zur Abgrenzung von normal gegenüber unnormal. Anhand medizinischer Debatten lassen sich besonders gut nachvollziehen, wie anspruchsvoll es ist, das Normale, ergo das als gesund zu Betrachtende, zu definieren und gegenüber dem, was nicht mehr gesund ist, abzugrenzen. Generell hat jede Disziplin, ob Medizin, Psychologie, Philosophie, Soziologie oder Ökonomie, ihre eigene Definition von Normalität und unterschiedliche Maßstäbe und Bezugsgrößen zu deren Bestimmung.
Dieser Facettenreichtum und die tatsächliche Dynamik des Normalen sind uns im Alltag nicht bewusst. Ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zum eigenständigen Denken besteht daher darin, damit anzufangen, dem Normalen zu misstrauen, ihm mit Skepsis zu begegnen, statt es als Standard zu akzeptieren. Einziger Standard ist, dass es keinen Standard gibt. Das, was wir für normal und für einen Standard halten, ist kein Naturgesetz. Es ist vielmehr Resultat unserer jeweiligen Prägung, unserer Sozialisation und Ausbildung, aber auch unserer sehr persönlichen Erfahrungen.
Um ein besseres Gespür dafür zu bekommen, was man selbst als Normalität betrachtet, empfehle ich während längerer Zeiträume, sei es in Sitzungen, Begegnungen oder Gesprächen, die Aufmerksamkeit konsequent auf das von den eigenen Überzeugungen Abweichende zu richten. Gezieltes Nachfragen kann helfen, das, was mit unserer eigenen Welt sich kollidiert, besser zu verstehen. Dabei ist eine ausgeprägte Sorgfalt im Umgang mit kleinen Unterschieden geboten. In diesen erlebbaren Differenzen wird unsere eigene Normalität deutlich sichtbar und begreifbar. Dieses Vorgehen ermöglicht es, das Normale und anscheinend Selbstverständliche zu reflektieren und immer wieder die Frage nach der Passgenauigkeit eigener Referenzen zu stellen. Dem Normalen derart zu begegnen und es als etwas Dynamisches zu verstehen, schafft eine konstruktive kognitive Unruhe im Sinne eines Nie-Sicherseins. Und genau das ist wichtig, denn es ist die Voraussetzung dafür, sich die Offenheit zum Immer-Weiterdenken zu bewahren.
Denkaufgabe 2. Das eigene Menschenbild verstehen. Ähnlich wie unser Verständnis von Normalität entwickeln wir auf Basis unserer Sozialisation und persönlichen Erfahrungen auch ein Menschenbild, demzufolge wir den Menschen generell eher positiv oder negativ sehen. Das Menschenbild prägt unser Denken stark, beeinflusst es doch, was wir von anderen Menschen erwarten, ob wir ihnen beispielsweise eher vertrauen oder misstrauen, ob wir Kontrollfreaks sind oder Freunde der Freiheit. Sich der Macht des eigenen Menschenbildes bewusst zu werden und zu erkennen, dass das Bild, das wir vom Menschen haben, nichts Allgemeingültiges ist, ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Denksouveränität.
Unser Menschenbild bildet sich zwar unbewusst, das heißt aber nicht, dass wir es nicht auch bewusst gestalten können. Wenn wir erst einmal erkannt haben, dass auch unser Menschenbild keineswegs eine gültige Referenz bildet, können wir prüfen, ob es hilfreich ist oder nicht. Meine persönliche Haltung zum Thema Menschenbild ist: Die Mehrheit der Menschen hat eine altruistische Grunddisposition. Dafür gibt es auch vermehrt wissenschaftliche Belege. Sie zeigen, dass sich das Gros der Menschen kooperativ verhält, über ein eigenes Urteilsvermögen verfügt, sich selbst organisieren kann und, wenn der Sinn gesehen wird, Verantwortung übernehmen will. Und sie weisen darauf hin, dass kurzfristiger Eigennutz, Rücksichtslosigkeit und Gier dagegen wohl eher keine Hauptantriebskräfte des Menschen sind, denn unser Gehirn ist sozial programmiert.
Doch selbst unabhängig davon, ob die wissenschaftlichen Belege dafür, dass der Mensch im Grunde gut ist, zutreffen oder nicht, halte ich eine Haltung des Optimismus, ja sogar der naiven Gutgläubigkeit, was den Menschen angeht, für alternativlos. Denn lasse ich mich von Misstrauen leiten und richte ich meine Aufmerksamkeit auf die Egoisten, Vorteilsmaximierer und Rücksichtslosen, verpasse ich die Chance, die Potenziale meiner Mitmenschen zu erkennen. Ich selbst werde dann vom Gift des Negativen befallen. Ich entwickle eine pessimistische Haltung und lege ein von Zweifeln geprägtes Verhalten an den Tag, das nicht nur mich selbst, sondern auch meine Mitmenschen in deren Entwicklung hemmt. Wir können hier von einer Form sozialer Ansteckung sprechen. Begegne ich anderen Menschen mit Misstrauen, ernte ich oft genau deswegen ein Verhalten, das dieses Misstrauen bestätigt. Wegen dieser Toxizität des Negativen ist ein positives Menschenbild aus meiner Sicht alternativlos.
Da das eigene Menschenbild implizit entsteht, ist es zugegebenermaßen nicht leicht, es zu korrigieren. Aber ich denke, wenn wir experimentell und schrittweise vorgehen, ist es möglich, ihm eine neue Kontur zu geben. Dazu empfehle ich das Experiment des kontradiktorischen Wohlwollens. Es geht dabei darum, auch jenen Mitmenschen Freundlichkeit und Respekt entgegenzubringen, die es dem Anschein nach nicht verdienen. Die Vorgehensweise ist einfach. Man sucht sich bewusst die Persönlichkeit aus, der man die größten Vorbehalte entgegenbringt. Und dann begegnet man dieser missliebigen Person einen Monat lang mit positiver Einstellung und maximaler Zuneigung und beobachtet, was sich in dieser Zeit in der Interaktion verändert. Anschließend bespricht man die Ergebnisse mit der Person.
Wer seine Überzeugung von Normalität und sein Menschenbild kritisch hinterfragt, stellt sich Fragen, die dem Kybernetiker Heinz von Förster zufolge prinzipiell unbeantwortbar sind. Sich solche Grundsatzfragen zu stellen, auf die es keine eindeutigen und abschließenden Antworten geben kann, ist Förster zufolge ein entscheidender Schritt hin zu einem offenen und erkenntnisreichen Denken. Denn es handelt sich dabei um Fragen, bei denen wir gar nicht darum herumkommen, uns implizit oder explizit letztlich eine eigene Antwort zu bilden.
Denkaufgabe 3. Trotz Fremdbestimmung selbstbestimmt denken und handeln.
Ich war lange Zeit davon überzeugt, weitgehend selbstbestimmt entscheiden und handeln zu können. Es waren dann vielfältige lebensbiografische Ereignisse, die mir die Grenzen meiner vermeintlichen Selbstbestimmtheit subtil oder auch drastisch vor Augen geführt und mich veranlasst haben, vermeintliche Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen und Unhinterfragtes zu überdenken. Heute erkenne ich, unser aller Autonomie ist durch vielfältige Einflussfaktoren begrenzt. Durch meine Tätigkeit in verschiedenen Gremien wurde mir beispielsweise bewusst, wie stark die Ausbildung das eigene Denken beeinflusst und somit indirekt die Selbstbestimmung determiniert. Jede Profession und wissenschaftliche Disziplin entwickelt spezifische Denkstrukturen, so dass es nicht überraschend ist, dass diese bei Juristinnen anders ausgeprägt sind als bei Soziologen, Theologinnen, Pädagogen oder Historikerinnen. Während meiner Zeit im Senat der Universität der Bundeswehr in München erlebte ich immer wieder, wie mich meine ökonomisch geprägte, stark auf Effizienz ausgerichtete Denkhaltung fremd bestimmte. So ertappte ich mich oft, dass mich die ausufernde, aus meiner Sicht ineffiziente, nicht auf den Punkt gebrachte Artikulationsweise eines Kollegen derart aufregte, dass sie mich daran hinderte, den Mehrwert seiner Botschaft überhaupt zu erkennen und zu verstehen. Ausbildung und fachliche Prägung stellen Einflüsse dar, die nicht unterschätzt werden sollten. Sie beeinflussen nicht nur unser Wissen und unsere Fähigkeiten, sie begrenzen auch unseren Grad an Selbstregie. Denn sie formen unsere moralischen Werte, unsere Weltsicht und Identität.
Ist wahrhaft selbstbestimmtes Handeln grundsätzlich überhaupt möglich? Können individuelle Entscheidungen je frei von äußeren Einflüssen getroffen werden? Mit diesen Fragen nach der uneingeschränkten Willensfreiheit setzen sich diverse wissenschaftliche Disziplinen und Denkschulen seit langem auseinander. Der Kompatibilismus etwa argumentiert, dass die Vorstellung von freiem Willen nicht zwangsläufig im Widerspruch zum Determinismus steht und dass Menschen in der Lage sind, moralisch und ethisch verantwortliche Entscheidungen zu treffen, selbst wenn ihre Handlungen durch Dritteinflüsse beeinflusst werden. Der Libertarismus betont, dass der menschliche Wille nicht durch vorherige Dispositionen festgelegt ist und dass echter freier Wille existiert, dass er Menschen erlaubt, unabhängige Entscheidungen zu treffen und selbstbestimmt zu handeln. Die Psychologie untersucht, wie kognitive Verzerrungen, sozialer Druck oder andere seelische Prozesse individuelle Entscheidungen lenken. Die Neurowissenschaften analysieren, wie unsere Hirnaktivitäten durch biologische Faktoren, genetische Prädispositionen und Umwelteinflüsse geformt werden. Die Sozialwissenschaften betrachten die sozialen und kulturellen Einflüsse auf unsere Entscheidungsfindung und kommen zum Schluss, dass gesellschaftliche Normen, Erwartungen und soziale Strukturen unser Verhalten formen und unsere Wahlfreiheit begrenzen oder erweitern können.
Alles zusammengenommen muss man einräumen, dass unser Grad an Selbstbestimmung wohl wahrlich begrenzter ist, als wir im Alltagsleben meinen. Auch wenn wir, wie es der Philosoph Peter Biri formuliert, danach streben, uns das Gesetz unseres Willens selbst zu geben, erscheint Selbstregie als eine naive Illusion. Zunächst mag das desillusionierend wirken und die Tendenz zu einer pessimistisch-resignativen Haltung verstärken. Diese wiederum kann dazu führen, dass wir uns bereitwillig vorgegebenen Meinungen, Normen und Sichtweisen unterwerfen und erst recht dazu bereit sind, die Verantwortung für das eigene Denken abzugeben. Dass wir die Denkmuster, die uns unser Umfeld nahelegt, ohne kritische Prüfung übernehmen.
Um trotz Fremdbestimmung selbstbestimmt handeln zu können, ist es erforderlich, sich zu emanzipieren. Anstelle der lähmenden Ohnmacht postuliere ich die produktive Resignation. Dies bedeutet, die Opferrolle ablegen, eigene Gestaltungsspielräume nutzen und dadurch Sinn, Selbstwirksamkeit und Einfluss erleben. Indem wir diese Freiheiten nutzen, können wir Ohnmacht durch Eigenmacht ersetzen. Wir setzen uns auf den Fahrersitz unseres Lebens und gewinnen wertvolle Lebensenergie zurück.
Denkaufgabe 4. Komplexität mit Vertrauen, Vielfalt und Experimentierlust begegnen. Eine große Herausforderung für unser eigenständiges Denken ist der Umstand, dass wir in einer komplexen Welt agieren müssen. Dem Psychologen Dieter Dörner zufolge zeichnen sich komplexe Systeme durch nichtlineare Dynamiken, fehlende Kausalitäten, exponentielle Verläufe, eine hohe Vernetzungsdichte und chaotische Kippeffekte aus. Man könnte auch sagen, wir müssen durch eine Blackbox-Gesellschaft navigieren, in der wir zwar die In- und Outputs sehen, aber keine Ahnung haben, wie diese zusammenhängen. Unser typischer Versuch, dieser Komplexität zu begegnen, besteht darin, sie reduzieren zu wollen. Wir setzen auf Verdrängung, Trivialisierung, Simplifizierung. Aber dies ist zum Scheitern verurteilt. Denn Komplexität ist wie Wasser. Sie lässt sich nicht komprimieren. Der Systemtheoretiker Dirk Becker plädiert daher dafür, Komplexität als Kulturform der Gesellschaft zu begreifen. Meine persönliche Strategie im Umgang mit ihr lautet, das eigene Überfordertsein akzeptieren und auf drei Strategien setzen. Erstens, Varietät fördern. Varietät meint, es gibt in einem System eine Vielfalt an Denk- und Handlungsformen, die dieses System befähigt, angemessen auf Außenkomplexität zu reagieren. Organisationen können diese Binnenkomplexität auf verschiedene Art und Weise steigern.
Man kann zum Beispiel die biografische Vielfalt kultivieren, indem man darauf achtet, dass im Unternehmen bzw. in Teams Menschen mit vielfältigen lebensbiografischen Erfahrungen, kulturellen Prägungen und Professionen zusammenkommen.
Auch Selbstorganisation steigert in der Regel die Varietät. Denn wenn Teams selbstorganisiert und damit auch ergebnisoffen agieren, können sie die im Kollektiv vorhandene Intelligenz besser nutzen.
Außerdem kann man für ausreichend Varietät in einem System sorgen, indem man darauf achtet, Übereffizienz zu reduzieren und Redundanzen zuzulassen. Denn der dominante Drang nach Effizienz führt in vielen Organisationen dazu, dass das Verhaltensrepertoire eingeschränkt wird, was zwangsläufig die Binnenvarietät der Institution verringert.
Die zweite hilfreiche Strategie dürfte vielen bekannt sein: Vertrauen. Vertrauen ist der Schlüssel zu einem klugen Umgang mit Komplexität. Laut dem Soziologen und Gesellschaftstheoretiker Niklas Luhmann ist es in komplexen sozialen Systemen unmöglich, alle Informationen zu überblicken oder alle Entscheidungen rational zu durchdenken. Nur Vertrauen ermöglicht es uns, unter diesen Bedingungen handlungsfähig zu bleiben. Vertrauen entsteht, wenn Individuen oder Gruppen davon überzeugt sind, dass zuverlässig und kompetent gehandelt wird. Wir brauchen Vertrauen in uns selbst, in Dritte, in Organisationen und nicht zuletzt in Experimente, wenn wir in der Ungewissheit denkend und handelnd weiterkommen wollen.
Die dritte Strategie im Umgang mit Komplexität besteht darin, zu experimentieren. Experimente sind für mich der Katalysator souveränen Denkens, denn sie helfen, das Dogmatische zurückzudrängen. Sie entlarven limitierende Denkmuster und Vorurteile. Sie widerlegen Theoriestandards. Sie geben neue Antworten. Sie mobilisieren Potenziale und verborgene Energien und schaffen wertvolle Realitäten auf Probe. Mit ihnen lassen sich, im Wissen, dass das Normale eine Illusion ist, in einem fortlaufenden Suchprozess verlässliche persönliche Referenzen auf Zeit ausbilden.
Der Verzicht auf das Experiment ist für mich daher die einzige Form des dummen Scheiterns. Denn wenn wir nicht experimentieren, haben wir keine Chance, Neues zu denken und zu lernen. Was wir zum Experimentieren benötigen, ist freilich eine von uns persönlich ausgestellte Lizenz dazu. Wir müssen Nichtwissen akzeptieren und unser Streben nach Perfektion aufgeben. Wir müssen die Bereitschaft entwickeln, Dinge zu finden, nach denen wir nicht gesucht haben, offen für Zufälle sein. Und nicht zuletzt müssen wir vor allem Folgendes tun: uns unvernünftige Gedanken und Ideen zugestehen. Denn Unvernunft ist für den Denkfortschritt unerlässlich.
Sie hörten den Artikel Mentale Souveränität erlangen – Anleitung zum Selbstdenken von Hans A. Wüthrich aus der Ausgabe Februar 2025 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
Neue Dilemmata im Personalmanagement, Vorsätze mit Folgen und Veränderung im Unternehmen, das Mindset-Missverständnis.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.